Die Energiepreise treiben die Kosten in vielen Haushalten. Ob Erdgas, Öl oder Strom, wer auf die Abrechnung schaut, sieht, wie teuer die Energieversorgung geworden ist. Das macht Energiesparen attraktiver. Dafür gibt es viele Wege. Der Klassiker ist es einfach, die Heizung niedriger zu drehen. Für anderes werden erst einmal Investitionen fällig. Im Haus lassen sich Wände dämmen, die Fenster austauschen oder gleich eine neue Heizung einbauen. Vielleicht sogar eine umweltfreundliche Wärmepumpe. Aber lohnt sich das? Was verspricht schnellen Erfolg? Und wie wirken sich die geplanten Vorgaben der Bundesregierung aus? Schon im kommenden Jahr sollen nur noch besonders umweltfreundliche Heizungen neu eingebaut werden dürfen. Darüber sprechen wir gleich mit der Energieberaterin Eva Koch aus Kassel, die den Energieverbrauch für manches altes Haus schon deutlich senken konnte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser.
Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 9. Mai.
Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/deinleben.
Inken, die Frage nach den Energiekosten oder der Heizung im Keller hat ja noch vor ein paar Jahren kaum jemand interessiert. Das hat sich mit den steigenden Preisen gedreht. Geht dir das ähnlich?
Ja, ich finde ja ehrlich gesagt, das hat so ein bisschen Partycharakter. Also wir haben ja monatelang über Corona gesprochen. Also nicht, dass man auf Partys gewesen wäre, dass man hätte über Corona sprechen können. Aber so Smalltalk war immer, wie geht's denn mit Corona und so. Aber jetzt total abgelöst. Also erstens Corona-Pandemie vorbei und jetzt Wärmepumpen. Energie ist irgendwie so das Mega-Thema geworden. Ich finde das wirklich lustig, wie Leute inzwischen über Energie und Wärmepumpen und Heizungen sprechen, die wahrscheinlich bis vor kurzem noch überhaupt gar keine Ahnung davon haben. Also ich habe so manchmal so ein bisschen so den Eindruck, 84 Millionen Bundestrainer und jetzt 84 Millionen Wärmepumpenexperten.
Ja, das ist spannend, ne? Es kommen da ja gleich mehrere Stränge zusammen. So zum einen will die Bundesregierung jetzt die Transformation zur Klimaneutralität da vorantreiben und das reicht eben auch die Heizungskeller, wie viele neuen Bundestrainer auch erfahren.
Ja, genau. Und du sprichst ja so vom Heizungshammer, ne? Den Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Clara Geiwitz planen. Und das finde ich echt eine ganz interessante Zahl. Ab dem kommenden Jahr sollen ja neu eingebaute Heizungen mit mindestens 65% erneuerbaren Energie betrieben werden. Ich finde das echt eine gigantisch hohe Zahl. Das kann man sich bei den paar Windrädern irgendwie gar nicht so richtig vorstellen.
Genau, das ist ein ganz schöner Aufregerthema, ne? Aber beschlossen ist das ja noch nicht. Das ist ja weiter in der Abstimmung und es wird wohl auch manche Ausnahme für irgendwie besonders ältere oder Übergangsregelungen geben oder auch Hybridheizungen. Aber ein anderer Punkt ist noch, dass die Energiepreise auch durch den russischen Angriff auf die Ukraine stark angestiegen sind, auch wenn sie mittlerweile wieder etwas nachgelassen haben. Das verteuert gerade den Verbrauch.
Ja, und die Frage ist ja, und so simpel ist es dann auch, was kann ich eigentlich selbst gegen diese Energiepreise ausrichten? Also Heizung runterdrehen, ja, aber das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich meine, jetzt wird es ja Gott sei Dank wieder ein bisschen Frühling und der Winter war nicht so richtig kalt, aber so ganz ohne Heizung, auch in diesem milden Winter, ich weiß ja nicht. Und die Sache mit dem Duschen, ich muss schon auch sagen, diese paar Grad kälter und weniger lang, schwierig.
Ein paar Kniffe gibt's und genau darüber sprechen wir jetzt mit unserem Gast, die sich mit Energiepreisen, Heizungen und den Sorgen darum auskennt. Ich begrüße die Energieberaterin Eva Koch. Sie sind Bauingenieurin, geprüfte Gebäudeenergieberaterin und Honorarberaterin für die Verbraucherzentrale Hessen. Sie können uns gewiss das eine oder andere Geheimnis für den Hausgebrauch verraten. Frau Koch, ich freue mich, dass Sie unser Gast sind.
Ja, guten Tag.
Sie arbeiten schon lange als Energieberaterin. Was ist für Hauseigentümer denn die beste Möglichkeit, um Energie zu sparen?
Das hängt vom Gebäude ab. Einen Einfluss hätte beispielsweise das Baujahr, die Bauweise, die Gebäudegeometrie. Aber es gibt einen ganz grundsätzlichen Hinweis, der eigentlich immer gilt. Die Eigentümerinnen sollten möglichst erst dämmen und dann im Anschluss die Heizung austauschen. Durch Dämmung wird der Energiebedarf insgesamt reduziert. Man kann dann auch moderne Heizungstechniken gut einsetzen. Deswegen ist diese Reihenfolge grundsätzlich sinnvoll. Wir empfehlen, vorab eine individuelle Beratung zu nutzen. Also gerne auch unser Beratungsangebot der Verbraucherzentrale nutzen, weil, wie gesagt, es hängt vom Gebäude ab, was das beste Vorgehen ist.
Genau, jedes Gebäude ist individuell und da lässt sich bestimmt auch viel verbessern. Sie haben es ja schon angesprochen, irgendwie Wände und das Dach dämmen, Fenster austauschen oder auch zum Schluss dann eine neue Heizung einbauen, vielleicht eine Wärmepumpe. Was kostet das denn momentan? Da hört man ja immer wieder davon, dass die Preise jetzt wirklich in die Decke gehen.
Ja, die Preise sind hoch, das ist richtig. Auch das ist natürlich vom Gebäude abhängig. Aber ich sag mal so als grobe Abschätzung für ein Einfamilienhaus würde ich aktuell davon ausgehen, ein Fensteraustausch liegt vielleicht so bei 20.000 Euro. Eine Außendämmung, also Dämmung aller Außenwände bei 30.000 bis 40.000. Beim Dach kommt es sehr aufs Gebäude an, also wenn die Geschossdecke gedämmt werden kann, weil der Dachboden unbeheizt ist, dann reichen vielleicht schon einige tausend Euro. Wenn das Dach komplett neu eingedeckt werden soll, wird es natürlich entsprechend teurer, sage ich mal 50.000 aufwärts. Die neue Wärmepumpe liegt aktuell bei etwa 30.000 bis 40.000. Das heißt, wenn man all diese Maßnahmen kombiniert, dann...
Dann kommt man schon auf eine ganz schöne ordentliche Hautsumme, ne?
Richtig, dann wäre man aber auch auf einem Standard nach der Sanierung, der so etwa dem eines Neubaus entspricht oder vielleicht sogar ein bisschen besser ist.
Das heißt, dann spart man auch richtig Energie ein?
Richtig, man kann den Energieverbrauch dann deutlich reduzieren. Es gibt Beispiele, wo man mit weniger als einem Fünftel bis vielleicht einem Achtel der Energie auskommt. Das heißt, die Kosten reduzieren sich entsprechend natürlich auch erheblich. Das heißt, auf lange Sicht kann sich das durchaus lohnen, so viel Geld in die Hand zu nehmen.
Das heißt, jeder sollte da erstmal auch reinschauen, wie viel Energie er überhaupt verbraucht und dann da möglicherweise mit auszurechnen, was einem das auch dann einbringt.
Genau, es ist natürlich so, dass die älteren Gebäude ja in der Regel einen sehr hohen Bedarf haben, weil der Standard damals eben noch nicht so war, wie er heute ist. Die Energie war auch deutlich billiger. Das heißt, nach unseren Erfahrungen ist eigentlich für alle Gebäude vor dem Baujahr 1980 immer eine Dämmung zu empfehlen, beispielsweise der Außenwand. Und günstig kann es sein, Geschossdecken oder Kellerdecken zu dämmen. Das sind Maßnahmen, die sich häufig sehr schnell bezahlt machen.
Die machen sich dann richtig bezahlt, dadurch, dass man Energie spart und weniger ausgibt?
Genau, weil diese Maßnahme, also gerade diese Deckendämmung, also bei einem unbeheizten Dachboden könnte man einfach auf die Geschossdecke was drauflegen. Das kann man durchaus auch selber machen. Das heißt, es kostet relativ wenig, bringt aber trotzdem eine Einsparung. Und deshalb kann das bei so einer Maßnahme sein, dass sich das schon in wenigen Jahren amortisiert hat.
Es gibt auch viele staatliche Fördermittel. Mancher hat ja vielleicht gar nicht den Überblick, Sie hoffentlich ja schon. Was kriegt man denn für welche Möglichkeiten und wie geht man da am besten vor?
Ja, wir bemühen uns, den Überblick zu behalten. Das ist gar nicht ganz einfach, weil es häufig Änderungen gibt. Aktuell ist es so, dass alle baulichen Maßnahmen, also beispielsweise Austausch von Fenstern, Dämmmaßnahmen, bezuschusst werden mit 15-20% der Investitionskosten. Beim Heizungsaustausch gibt es mehr. Das können bis zu 40% Zuschuss sein, wobei die Voraussetzung immer ist, es muss eine erneuerbare Heizung sein.
Das ist dann die Wärmepumpe?
Beispielsweise eine Wärmepumpe, genau. Bei den baulichen Maßnahmen ist es verpflichtend, Sachverständige mit einzubinden für die Förderanträge. Die Mittel für den Heizungsaustausch können auch direkt und selbst beantragt werden.
In welchen Fällen würden Sie sagen, rechnet sich so eine Wärmepumpe?
Die Wärmepumpe, wie soll ich sagen, wird ja oft eingesetzt, wenn die alte Heizung erneuert werden muss. Ab nächstem Jahr wird das ja voraussichtlich verpflichtend sein, dass nur noch überwiegend mit erneuerbaren Energien geheizt werden darf. Man muss ganz ehrlich sagen, die Wärmepumpe führt nicht unbedingt dazu, dass die Heizkosten sich deutlich reduzieren. Deshalb ist es auch so wichtig, vorher zu dämmen, also den Energiebedarf des Gebäudes erstmal runterzubringen durch andere Maßnahmen.
Sie gehen vor Ort auf Hausbesuch und beraten gleichzeitig telefonisch. Was erleben Sie denn dort derzeit? Welche Anfragen gibt es?
Ja, der Andrang ist groß. Seit letztem Jahr hat sich die Zahl der Anfragen bei uns zum Teil verzehnfacht. Wir mussten zwischendurch deshalb auch die aufsuchende Beratung aussetzen. Glücklicherweise können wir das jetzt wieder anbieten. Das größte Interesse ist nach meinen Erfahrungen im Moment wirklich der Heizungsaustausch durch die neue Gesetzgebung. Und da erleben wir eine starke Verunsicherung, weil ja auch nicht alles, was immer in den Medien rübergebracht wird, so hundertprozentig korrekt ist. Da gibt es sehr viele Nachfragen, so nach dem Motto, was muss ich jetzt tun? Meine Heizung geht bald kaputt, wie sollte ich vorgehen? Und wenn wir dann beraten, erlebe ich aber auch, dass die Kunden dafür sehr dankbar sind. Also die freuen sich, dass sie mit uns, mit der Verbraucherzentrale sozusagen unabhängig und neutral eine Einschätzung erhalten können.
Es geht um das Gebäudeenergiegesetz, das Sie jetzt angesprochen haben, was voraussichtlich demnächst kommt und was dann ab dem kommenden Jahr vorschreibt, dass eine Heizung, die neu eingesetzt wird, mit 65% erneuerbaren Energien betrieben wird. Das läuft dann in vielen Fällen eben auf eine Wärmepumpe hinaus. Richtig?
Richtig, das kann eine Wärmepumpe sein. Also mit einer Wärmepumpe erfüllt man diese Anforderungen auf jeden Fall. Es gibt durchaus auch andere Optionen und man muss dazu sagen, es gibt für kompliziertere Fälle, also beispielsweise für Mehrfamilienhäuser mit dezentralen Gasheizungen, da ist das ja gar nicht so einfach, das umzubauen, gibt es oder wird es voraussichtlich lange Übergangsfristen geben. Also wichtig ist mir immer zu sagen, keine Panik. Es gibt für alle Gebäudelösungen und wir beraten dazu auch gerne.
Wo Sie jetzt Mehrfamilienhäuser angesprochen haben, es ist ja nicht jeder ein Hauseigentümer bei uns in Deutschland. Knapp die Hälfte lebt im Eigenheim, aber viele eben auch nicht und sind Mieter. Wie können die mit den höheren Energiekosten umgehen?
Ja, für Mieterinnen und Mieter ist Einsparung möglich durch richtiges Heizen und Lüften. Gerade das Lüften ist wichtig, nicht nur wegen der möglichen Energiekosteneinsparung, sondern auch um Schimmel zu vermeiden. Möglichkeiten, die sich auch für Mieterinnen und Mieter anbieten, sind beispielsweise programmierbare Thermostatventile. Die kann man durchaus nachrüsten und beim Auszug wieder mitnehmen für Räume, die man eben nicht durchgehend heizt, wie Bad oder Kinderzimmer. Zugluft vermeiden ist auch ein Thema in Mietwohnungen. Man könnte beispielsweise ältere Fenster, die undicht sind, selber abdichten, indem man sich im Baumarkt da Material besorgt und das so etwas verbessert.
Okay, dann gehen Sie selbst unter die Heimwerker. Ich glaube, in vielen Fällen ist der Informationsstand auch gar nicht so gegeben, dass man weiß, wie viel verbrauche ich jetzt, wie viel kostet das eigentlich, oder?
Ja, das ist richtig. Wir fragen in den Beratungen natürlich immer nach den Verbrauchsdaten, weil die sehr wichtig sind, auch für die Einschätzung und Bewertung der Situation. Und das ist meine Erfahrung auch. Die wenigsten wissen aus dem Stand, wie groß in etwa der Energieverbrauch ist, sowohl Heizwärme als auch Strom. Und deshalb immer unsere Empfehlung, sich diese Zahlen einfach auch mal anzugucken, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie liege ich da eigentlich? Also heize ich sparsam, habe ich ein Gebäude mit wenig Energiebedarf, weil daraus ergibt sich ja dann auch die Anforderung, vielleicht aktiv zu werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, dass sich jeder mal selbst informiert darüber, wie hoch sind meine Energiekosten, wie viel Strom verbrauche ich, wie viel kostet das genau. Das trifft ja auch sowohl Mieter als auch Hauseigentümer zu, die erstmal einen Überblick darüber zu bekommen, wie ist die Lage bei mir?
Ja, natürlich. Nach meinen Erfahrungen ist das auch sehr unterschiedlich, der Stand, mit dem die Menschen in die Beratung kommen. Also häufig gibt es sehr konkrete Vorstellungen schon, wobei das dann manchmal Maßnahmen sind, die sich aus baulichem Sanierungsbedarf ergeben. Also beispielsweise, es sollen Fenster ausgetauscht werden und dann geht es darum, wie kann ich dafür Förderung erhalten. Es kommen aber auch Menschen, die sagen, na, ganz allgemein möchte ich jetzt wegen der steigenden Kosten mich mal informieren, was kann ich denn überhaupt tun in meiner Situation, um Wärme oder Strom einzusparen.
Welche Motive gibt es denn da zum Umsteuern? Ist es hauptsächlich, dass die Leute Kosten sparen wollen oder wollen sie der Umwelt was Gutes tun?
Also das, was ich eben gesagt hatte, dass es einen konkreten Anlass gibt, das kommt relativ häufig vor. Also dass beispielsweise alte Fenster kaputt sind oder eben, dass auch der Heizkessel in die Jahre gekommen ist und zunehmend Reparaturbedarf hat. Das ist sehr häufig ein Anlass für die Beratung. Das Thema Kosten ist aber seit dem letzten Jahr mit den steigenden Preisen natürlich auch wichtiger geworden. Die Menschen merken das im Geldbeutel, wenn das Haus einen schlechten Dämmstandard hat oder die Heizung alt ist und kommen auch deshalb. Und häufig ist dieses Potenzial, Kosten einzusparen, gar nicht klar. Also dieser Faktor, um den sich der Energiebedarf beispielsweise durch eine Dämmmaßnahme verringern kann, und die deutliche Reduzierung, das wird oft in der Beratung erst klar und dann gibt es natürlich auch eine entsprechende Motivation, Maßnahmen vielleicht in Angriff zu nehmen.
Und wie ist das, wenn Sie dann so eine teure Rechnung aufgemacht haben mit womöglich irgendwie 100.000 Euro wird das hier kosten, alles zu machen und zu sanieren und zu dämmen? Werden dann alle Vorschläge so auch umgesetzt oder erleben Sie es, dass da doch dann eher Wankelmut entsteht?
Ja, das ist unterschiedlich. Also man muss sagen, für diese Kosten, wenn man so umfassend saniert, gibt es Förderung einmal. Die Förderung war da ja jetzt noch nicht berücksichtigt. Es gibt auch die Möglichkeit, das über zinsgünstige Kredite der KfW-Bank beispielsweise zu finanzieren. Und da gibt es schon beispielsweise jüngere Familien, die eine alte Immobilie gebraucht gekauft haben und die das dann in Angriff nehmen, weil sie dort auch eben langfristig wohnen wollen und auch überschaubare Energiekosten haben wollen. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die eigentlich nur das Nötigste machen wollen, die zum Teil auch Maßnahmen, vorgeschlagene Maßnahmen für übertrieben halten. Da denke ich, das ist natürlich ein Risiko, was man eingeht, wenn man an steigende CO2-Preise und steigende Energiepreise überhaupt denkt, dann kann das natürlich dazu führen, dass die Kosten dann entsprechend irgendwann nicht mehr zu handeln sind.
Also Sie würden sagen, dass die Energiekosten in den nächsten Jahren weiter steigen werden und gerade für fossile Energien wie Öl und Gas auch durch den CO2-Preis steigen?
Richtig, es gibt ja eine CO2-Bepreisung, die schon beschlossen ist. Das heißt, da wird sich jedes Jahr werden sich jedes Jahr die Kosten für Öl und Gas, insbesondere für Öl, verteuern. Das ist aber Stand, was ist jetzt beschlossen? Und es kann natürlich sein, wenn das weiter so schleppend vorangeht mit dem Erreichen der Klimaziele, dann kann es ja durchaus sein, dass da in einigen Jahren nochmal nachgesteuert wird und das noch mehr wird. Das heißt, das Heizen mit fossilen Energien ist nicht nur aus Klimaschutzgründen oder sollte nicht nur aus Klimaschutzgründen Auslaufmodell sein, sondern es birgt eben zunehmend das Risiko, dass das Heizen nicht mehr bezahlbar ist.
Okay, da wird wohl einiges noch passieren und es geht dann nicht nur eben auf die Anschaffungskosten zu schauen, sondern auch auf die Betriebskosten, die da steigen können. War das auch Thema auf der Tagung in Erfurt, wo Sie gerade mit anderen Energieberatern unterwegs waren? Was haben denn die Kollegen berichtet?
Ja, wir waren auf dem Bundestreffen der Verbraucherzentrale Beraterinnen und Berater und ich möchte sagen, wir sind alle ein wenig erschöpft. Es ist anstrengend im Moment, gerade auch wegen dieser Verunsicherung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wir versuchen, da Sicherheit zu vermitteln und es gibt Lösungen. Es ist auch für uns durchaus anstrengend, immer auf dem Stand zu bleiben, das Thema Förderprogramme beispielsweise. Und wir haben uns ausgetauscht, auch viel über das Thema Wärmepumpe. Das ist ein großes Thema in der Beratung aktuell. Da gibt es viele Details zu beachten und das hat einen großen Raum eingenommen.
Sie haben ja schon manche Häuser, die älter als 50 Jahre sind, ordentlich gedämmt und da Vorschläge gemacht, wodurch auch dann der Energieverbrauch um die Hälfte gesunken ist. Das klingt ja sehr vielversprechend. Was muss man gerade so bei älteren Gebäuden beachten?
Ja, nach meinen Erfahrungen lässt sich eigentlich jedes Gebäude energetisch deutlich verbessern. Die Frage ist immer Aufwand und Kosten. Und am schönsten für mich in der Beratung sind eigentlich so ältere Wohngebäude aus den 70er Jahren mit einer sehr klaren Struktur. Der Aufwand hängt von der Gebäudegeometrie unter anderem ab. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein unbeheiztes Dachgeschoss habe, also klassisch Satteldach, drunter ist der Dachboden, dann kann ich die Geschossdecke dämmen. Das macht deutlich weniger Aufwand als bei einem ausgebauten, beheizten Dach, wo auf der einen Seite 3 Gauben sind und auf der anderen 5 Erker, Anbauten, Wintergärten. Also was treibt die Kosten in die Höhe? Eine Rolle spielt auch beim Heizungsaustausch Platz. Also wenn ich beispielsweise eine Pelletheizung einbauen will mit entsprechendem Lager, dann brauche ich da Platz. Wenn ich eine Wärmepumpe in eine Reihenhausbebauung stellen will, muss ich gucken, wie sieht es aus mit Lärm, mit dem Abstand zum Nachbarn. Das heißt, es geht alles. Man kann durchaus auch aus sehr alten Gebäuden solche machen, die weniger Energie benötigen als ein Neubau nach jetzigem Stand. Aber es ist sehr gebäudeabhängig und deshalb ist auch die Beratung vorab so wichtig.
Da ist also vieles zu beachten. Vielen Dank für die Tipps. Welche Ratschläge setzen Sie denn eigentlich auch bei sich zu Hause um?
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich bin in der Anlagentechnik, also bei der Heizung würde ich sagen, ein bisschen besser als beim Dämmstandard. Ich habe die Raumtemperaturen inzwischen auch deutlich abgesenkt. Mir ist insgesamt die CO2-Bilanz wichtig. Also ich gucke nicht nur aufs Wohnen, sondern dazu gehören ja auch Bereiche wie Mobilität oder auch Konsum, ne? Also beim Einkaufen mal zu überlegen, brauche ich das wirklich oder kann ich vielleicht auch was Altes weiter nutzen? Das ist so ein Thema, mit dem ich mich auch viel auseinandersetze. Aber ansonsten gucke ich natürlich auch und experimentiere gerne mal im Strombereich, vielleicht mit einem Messgerät, mit einem smarten Thermostatventil, um den Kunden dann auch eine Einschätzung zu geben, funktioniert das denn auch wirklich?
Vielen Dank für die Einblicke in die Energieberatung, Frau Koch.
Sehr gerne.
Inken, was nimmst du aus dem Gespräch mit?
Ich finde, es hört sich so einfach an, aber es kommt echt erstmal total darauf an, sich zu informieren. Und wir haben ja gehört, dass es echt einfach ein paar Kniffe gibt, über die man sich einfach mal Gedanken machen muss. Und wir sprechen hier ja in unserem Podcast ganz oft über Geldanlage und dass es da eben auch darum geht, wir müssen mehr über Geld reden und wir müssen einfach verstehen, wo die Stellschrauben sind. Und das ist beim Energiesparen eben ganz genauso. Wie hoch ist mein Verbrauch zu welchen Preisen? In welchem Zustand ist das Haus, in dem ich wohne? Und ja, ganz ehrlich, ich gucke da zu Hause jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen mehr nach, wo da vielleicht die Möglichkeiten sind. Also man kann schon was machen, immer so zu tun, als sei man so total dem Ganzen ausgeliefert, ist auch vielleicht, finde ich, ein bisschen eine billige Begründung.
Genau, da kann man sich gut informieren und sich selbst erstmal klar machen, wie ist eigentlich die Lage bei mir. Oft ist das aber wirklich schwierig, weil wir erst im Nachhinein erfahren, wie viel Strom und Gas wir verbraucht haben und zahlen die ganze Zeit schon Abschläge. Also da ist noch manches zu tun, um sich auch frühzeitig zu informieren, wie hoch jetzt mein Verbrauch ist. Und dann kommt ja hinzu, wurde ein Haus jetzt längere Zeit nicht saniert, dann sind die Kosten für die Umrüstung tatsächlich ziemlich hoch, wie jetzt auch die Energieberaterin Frau Koch uns erzählt hat. Aber dann geht's eben auch damit, den Energieverbrauch deutlich zu senken. Auch dafür lohnt es sich zu informieren, was die Kosten sind und auch wie viel Fördergeld es geben kann. Die Ausgaben für eine Wärmepumpe lassen sich so wohl um ein Drittel senken. Aber wie das genau funktioniert, hängt immer auch vom einzelnen Haus ab.
Jan, dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Ich glaube fast, es kann eigentlich um nichts anderes gehen, aber ich frage dich trotzdem, was hast du dabei?
Ich habe eine Krone dabei und die ist ganz schön viel wert. Du weißt schon, worum es geht.
Ich könnte ja jetzt sagen, hast du sie in der Hosentasche oder hast du sie auf dem Kopf?
Oben. Ja, genau. Aber ich kann sie dir auch geben als Königin der Finanzen.
Ja, sehr schön, danke für die Blumen. Genau.
Also, aber es geht um eine andere.
Tatsächlich, es geht natürlich um die Krönung von König Charles III. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du da den Dreh kriegst.
Genau, das war vielleicht eine Gaudi in London, aber auch ein Geschäft für den einen oder anderen. Und das ist ja unser Bezug, den wir haben. Da gab es Pappfiguren, Fahnen, Torten, die alle extra dazu angefertigt wurden. Nach Schätzungen soll allein die Londoner Gastronomie- und Hotelbranche an dem Krönungswochenende fast 200 Millionen Pfund mehr Einnahmen erzielen. Und für das gesamte Land schätzt der Branchenverband 350 Millionen Pfund Zusatzumsatz. Hast du dir das denn alles angesehen?
Also ganz ehrlich, ich habe nicht Echtzeitfernsehen geguckt, das war mir auch zu viel, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen. Ich war ja auch mal ein paar Jahre in London, also insofern ne, habe ich da so einen gewissen Bezug zu und habe auch für die Monarchie da irgendwie was übrig, das muss ich schon sagen, aber ich fand, es mutete doch mitunter sehr merkwürdig an. Also es wirkte schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ehrlich gesagt.
Ja, mir wirkt das auch ein bisschen fremd. Und dazu kommt, dass nach Schätzung von Ökonomen wird die Krönung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kaum Spuren hinterlassen. Da gibt es einen zusätzlichen Feiertag am Montag, der zu Produktionsausfällen geführt haben wird. Und die Auswirkung insgesamt dürfte sehr klein sein. Sie könnte positiv oder negativ sein, heißt es dann von Ökonomen. Das beruhigt mich dann doch, dass eine Monarchie nicht wirklich nötig ist.
Na, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss ich auch sagen, nach den Jahren, in denen ich in London gelebt habe. Also die Briten sind ja schon auch skurril. Ich meine, muss dir nur mal überlegen, dass die nach wie vor zwei Wasserhähne haben für kalt und warm. Ich meine, die Mischbatterie ist ja auch schon erfunden. Also insofern, die haben schon einen Hang zur Skurrilität. Insofern passt diese Monarchie da auch einfach hin. Also ganz abschaffen, ich finde schon, die hat auch noch ein bisschen ihre Berechtigung.
Und damit sind wir schon wieder am Ende der Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. Dieses Mal haben wir über nachhaltige Heizungen gesprochen, aber auch über manche Krönung. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, nicht nur über die Monarchie, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/deinleben.